Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und willkommen zurück bei Einig Uneinig, A Better World to be Discussed. Heute geht es um ein Thema, das immer, aber momentan besonders relevant ist, nämlich darum, wie Rechtspopulismus bekämpft werden kann. Rechtspopulismus ist eine Herausforderung, die nicht nur unsere politische Landschaft verändert, sondern auch das soziale Gefüge unserer Gesellschaft beeinflusst. Mit einfachen Antworten auf komplexe Fragen und einer oft spaltenden Rhetorik gewinnen rechtspopulistische Bewegungen weltweit an Zulauf. Doch was können wir als Einzelpersonen tun, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken? Gülşah Wilki ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Two Hearts, einer gemeinnützigen Community für Menschen in der Tech-Szene mit Migrationshintergrund. Mit ihrem Einsatz für Diversität und ihrer Vorbildfunktion wurde Gülşah unter anderem vom Handelsblatt als Vorbild des Jahres und vom Manager-Magazin als eine von Deutschlands einflussreichsten Frauen in der Wirtschaft ausgezeichnet. Mit Frau Professorin Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationalen Hochschule, spricht sie darüber, wie wir durch Aufklärung, zivilgesellschaftliches Engagement und persönliche Verantwortung einen Beitrag zu einer toleranteren und inklusiveren Gesellschaft leisten können. Bevor wir Gülşah gleich bei uns begrüßen, wollen wir einmal mit Alex einen Blick darauf werfen, was Rechtspopulismus eigentlich ist und warum er eine so große Bedrohung für unsere Gesellschaft darstellt. Rechtspopulismus ist eine politische Strömung, die sich mit nationalistischen, völkischen, rassistischen und autoritären Thesen und Parolen gegen die liberale Demokratie wendet. Eine rechtspopulistische Haltung richtet sich häufig gegen Fremde, die nicht zum eigenen Volk gehören sollen. Parteien, Medien und Institutionen werden von Rechtspopulistinnen als langjährige Machtelite herabgewürdigt, die nicht im Sinne des Volkes handeln würden. Der starke Anstieg rechtspopulistischer Gruppen gefährdet unsere Demokratie. Ja, Alex. Der stärkere Rechtsruck hat sich nicht zuletzt in den Wahlerfolgen der AfD abgezeichnet. Wieso werden die rechtspopulistischen Stimmen immer stärker? Haben wir aus der Geschichte nichts gelernt?
Ja, ich weiß nicht genau, ob die Antwort so einfach ist, ob wir aus der Geschichte nichts gelernt haben. Ich glaube, die Antwort darauf ist, weil sie einfache Antworten auf komplexe Probleme liefern, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob die Antworten, die sie geben, zutreffend sind, ja, ob die umsetzbar sind, ob es faktenbasierten Antworten sind. Also der Fokus liegt daran, einfach eine einfache Erklärung, eine einfache Antwort auf ein komplexes Problem zu liefern und eben Unsicherheiten und Ängste noch mehr zu schüren, aber auch emotional adressieren zu können. Und dieser Anstieg haben wir jetzt lange gesehen und oft haben wir es vielleicht auch als ein Problem im Osten, ein Problem da drüben und so weiter und ohne es richtig wahrzunehmen. Und vielleicht haben sich auch etablierte Parteien sich das zunutze gemacht und manche dieser Thesen für sich selber genutzt, um eben ja angeblich mehr Wählerstimmen zu gewinnen. Ob das erfolgreich ist, bleibt dahinstehend.
Welche Gefahren entstehen durch diese Entwicklung?
Ja, in meiner Sicht ganz schlimm wäre es eben, dass die demokratische Werte, die wir ja haben, untergraben werden, dass eine Unsicherheit geschürt wird in demokratische Institutionen, die wir ja schon haben und dass dieses Gefühl quasi überall entsteht, es ist so schlimm, es geht alles ist so unglaublich schlimm und daran sind die da oben schuld und wir brauchen einfach einen Schuldigen dafür. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit, das entspricht nicht den Fakten, aber das interessiert ja dann im Endeffekt niemanden. Und der Schaden, der für die Demokratie entsteht, ist langfristig. Also wenn du erstmal diesen Gedanken geschürt hast und diese Angst geschürt hast und diese fehlende Transparenz und Vertrauen, wie willst du das wiederherstellen? Das ist halt eben die Frage.
Danke dir schon mal für die Einschätzung. Um die Relevanz des Kampfes gegen Rechtspopulismus zu verdeutlichen und wie jeder und jede Einzelne von uns dazu beitragen kann, sprechen wir in dieser Folge mit Gülşah Wilki. Liebe Gülşah, schön, dass du heute da bist. Willkommen bei Einig Uneinig. Wir haben ja vor ein paar Monaten uns bereits kennenlernen dürfen. Ich freue mich sehr, dass wir zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema heute mit dir sprechen dürfen. Erstmal zu dir. Wie hast du selbst Rechtspopulismus erlebt und wie erlebst du ihn vielleicht auch in deinem Alltag immer noch?
Erstmal vielen Dank, dass ihr auch diesem wichtigen Thema den Raum gebt und dazu auch Expertinnen einladet. Das ist super wichtig und tatsächlich ist Rechtspopulismus etwas, was ich so in der Form als junges Mädchen oder als Kind gar nicht kannte. Was meine ich damit? Ich hatte viele Situationen als Enkelin türkischer Gastarbeiter mit Eltern, die beide als Kinder aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, wo ich das Gefühl hatte, das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich irgendwie falsch an. Ich konnte es aber nicht einordnen. Und ein Beispiel, das ich sehr, sehr gerne nenne, was es sehr gut auf den Punkt bringt, ist eine Situation mit meiner Grundschullehrerin, ich glaube in der 3. oder 4. Klasse, wo ich als Einzige die Antwort auf eine Frage im Unterricht wusste, wo sie meinte, sogar die Türkin Gülçer kennt die Antwort auf diese Frage. Für mich in diesem Moment war das, ja, am Ende ist das eine Vorbildfigur, eine autoritäre Person und es fühlte sich wie ein Kompliment an. Und ich habe es meiner Mutter erzählt, die dann nicht so amused war, nicht so begeistert war. Und mir wurde erst im Nachhinein klar, dass das eine Art rassistische Aussage ist und meine Herkunft mich nicht mehr oder minder dafür qualifiziert, die Antwort auf eine Frage besser oder schlechter zu beantworten als 30 Mitschüler, die vielleicht oftmals keinen Migrationshintergrund oder keine Migrationsgeschichte haben. Und so hat mich das Thema über die Jahre begleitet. Ehrlicherweise habe ich mich mit dem Begriff Rechtspopulismus und was es eigentlich bedeutet, erst auseinandergesetzt in meiner beruflichen Karriere, als ich auch immer Seniorer wurde und viel mit jüngeren Menschen gesprochen habe, die mir gespiegelt haben, dass sie aufgrund ihres anders klingenden Namens, vielleicht auch ihrem sozialen Hintergrund sich diskriminiert oder anders behandelt fühlen. Und was ich damit meine ist, um ein Beispiel zu geben, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte überdurchschnittlich häufig aus sozial benachteiligten Schichten kommen und es im OECD-Vergleich in Deutschland 6 Generationen oder 180 Jahre dauert, bis sie das durchschnittliche nationale Einkommen erreichen. Das heißt, Migrationshintergrund, kulturelle Vielfalt geht meistens auch mit sozialer Benachteiligung einher und das ist dann sehr miteinander verworren, was nochmal dem Begriff Rechtspopulismus eine andere Ebene verleiht. Und ein Beispiel dazu zu geben, ich habe sehr viel von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte gehört, dass sie zu Vorstellungsgesprächen nicht eingeladen wurden, dass sie und ihre Kommilitonen sich auf dieselben Stellen beworben haben, wo teilweise die Menschen, die einen ausländisch klingenden Namen hatten, sogar bessere Noten hatten und sie nicht eingeladen wurden, aber andere doch. Und das ist ein klares Signal von Rechtspopulismus. Und diese Entwicklung über Zeit, die mir gezeigt hat, das ist nicht nur ein Begriff, das ist nicht etwas, was weit weg von mir ist, sondern dass Menschen um mich herum, die ich mag, die ich schätze, die auch super talentiert sind, betrifft und mich persönlich auch, hat mich dazu bewogen, dann auch aktiv zu werden und ein Netzwerk und eine Art Safe Space für genau diese Menschen zu schaffen.
Ja, die Geschichten, die du gesagt hast, die kenne ich auch. Also die sind leider kein neues Phänomen. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Die sind in meiner Schulzeit auch so gewesen. Und ich weiß noch, also mein Schwiegervater, als es darum ging, ob ich den Namen meines Mannes annehme oder nicht, ich habe damit ein bisschen kämpfen müssen. Und er hat es gut gemeint. Aber sein Spruch war, Alex, denk dran, ihr wollt eine Wohnung kriegen. Ob das leichter ist mit deinem Nachnamen. Und das hat mich eigentlich dazu bewogen. Er hat's wirklich gut gemeint. Und er meinte damit, nimm unseren Namen an, es hört sich deutsch an, ihr habt es leichter im Leben. Aber bei mir hat es dann eigentlich gewirkt, ja. Dann will ich ja erst recht nicht. Also ich mach doch nicht ja, das, total. Was alle wollen. Ich habe es im Nachhinein dann doch getan, aber nicht aus diesem Grund, sondern weil ich einfach den gleichen Nachnamen wie meine Kinder. Ich habe mir gedacht, na, wie ist es dann, wenn du dann ins Krankenhaus gehst und ich habe einen anderen, also andere Beweggründe. Ja. Aber dann hat es mir gezeigt, krass, es spielt eine Rolle. Und ich weiß, dass eine meiner besten Freundinnen damals nach dem Abitur hat sie versucht, eine Lehre zu finden, hat gesagt, Alex, du weißt nicht, wie schwer es ist, mit meinem Foto und mit meinem Namen überhaupt ein Vorstellungsgespräch zu finden. Ja? Und das ist schon 20 Jahre her und ich kann mir vorstellen, seitdem hat sich das nicht verbessert, im Gegenteil.
Lass uns mal einen Blick auf die Ursachen des Rechtspopulismus werfen. Warum glaubt ihr, dass jetzt momentan dieser Rechtspopulismus in Deutschland nochmal so an Fahrt gewinnt und immer, nicht nur in Deutschland, sondern leider europaweit, der Rechtsruck immer stärker zunimmt?
Ja, ich würde es versuchen. Ich glaube, weil wir einige Gruppen irgendwie auf dem Weg zu mehr Digitalisierung, eine neue Welt, eine neue Gesellschaft, New York und all diese Begriffe. Wir haben einige Gruppen hinter uns gelassen. Bei uns in der Familie, seitdem wir den Film gesehen haben, haben wir den Spruch, kein Troll bleibt zurück. Und diesen Spruch haben wir uns, glaube ich, als Gesellschaft nicht auf die Fahne geschrieben und haben halt vergessen, während wir alle mitgehen und es so toll finden, AI etc., gibt es ein paar Gruppen, die damit nicht abgeholt werden, die andere Probleme haben und die marginalisiert immer noch sind und nicht abgeholt werden durch die Politik und sie sehen sich einfach nicht und werden auch nicht gesehen. Und ich glaube, das haben wir über Jahre lang halt, also nicht wir, sondern doch wir als Gesellschaft, aber auch die Politik, haben wir übersehen und die werden jetzt irgendwie durch andere politische Strömungen gesehen und abgeholt und fühlen sich halt dadurch bestärkt und sagen, naja gut, aber dann sind doch die da an allem Schlechten schuld. Das ist so meine These. Gülcan, wie siehst du das?
Ich glaube, eine finale Antwort gibt es nicht. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass es nicht etwas, was über Nacht gekommen ist, sondern es gab schon sehr, sehr früh Anzeichen und die AfD hat nicht mehr Wähler bekommen über Nacht in Thüringen oder in Ostdeutschland im Allgemeinen, sondern wenn ich mit Politikern und Politikerinnen spreche, sagen sie, und auch vielen Menschen, die im Osten wohnen, auch in Dörfern, sagen sie, die AfD ist schon seit 10 Jahren sehr, sehr präsent, nimmt sich unserer Sorgen an, hört uns an, ist vor Ort, da, wo auch andere Politiker vermeintlich nicht sind. Und ich glaube einfach, dass das ein Prozess ist, der über die letzten Jahre sehr gut kalkuliert, sich schleichend gezeigt hat. Und jetzt sind wir da, wo wir schwarz auf weiß die Ergebnisse sehen. Und es ist auch kein Randphänomen mehr, es ist kein ostdeutsches Phänomen mehr. Was aber trotzdem sehr interessant ist, der Ort, der die geringsten AfD-Wähler hat und die geringste AfD-Wählerquote, ist Münster. Und das ist auch der Ort, wo es viel, viel mehr Ausländer gibt, als sie in jeder anderen ostdeutschen Stadt. Das heißt, wenn die Menschen in Interaktion mit Menschen mit Migrationsgeschichte kommen, bedeutet das nicht, dass sie vermeintlich mehr die AfD wählen. Das ist total interessant. Ich habe jetzt auch eine Studie gesehen, die zeigt, dass der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte in Thüringen und Sachsen oder Brandenburg bei 10% plus minus liegt, wohingegen in Krankenhäusern die Quote von Ärzten, Ärztinnen, Krankenschwestern und Krankenbetreuern bei fast 25% liegt. Das zeigt auch, wie wichtig diese Menschen mit Migrationsgeschichte in Schlüsselpositionen sind, dass das ja nicht nur ein Luxusproblem ist, wo wir sagen können, ja gut, die Ausländer, die müssen wir halt vertreiben und dann haben wir unsere Ruhe hier, die nehmen uns die Jobs weg. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Die füllen die Sozialkassen, die zahlen die Steuern, die sorgen auch dafür, dass in einer sehr alternden Gesellschaft in Deutschland auch weitere Unternehmer, Unternehmerinnen, Handwerker, Krankenpfleger, Altenpfleger da sind, Gastronomie, die auch diese Wirtschaft zusammenhalten. Und ich glaube, man muss das auch immer im Kontext sehen. Aber to summarize, ich würde sagen, es ist eine Entwicklung, die sich über die letzten Jahre eingeschlichen hat. Es ist kein ostdeutsches Phänomen. Wir sehen auch im Süden und im Westen, dass sie an Wählern gewinnen. Und ich glaube persönlich, dass wir hier nicht konfrontieren müssen, sondern in den Dialog gehen müssen und auch die Vorteile von Migration und von Mitmenschen mit Migrationsgeschichte nicht nur aus einer wirtschaftlichen Perspektive, aber halt auch klarer hervorheben müssen.
Ja, vielleicht auch die Klischees aus den Köpfen damit auszurollen, um zu zeigen, was heißt Migrationshintergrund? Wer sind wirklich die Menschen, die hierher kommen und was tun sie wirklich? Bleiben die alle zu Hause, sprechen kein Deutsch und sind nicht daran interessiert, Teil der Gesellschaft zu sein? Oder wie sind wir denn wirklich die, wenn wir alle über einen Kamm scheren wollen? Weil es gibt ja nicht, also jeder ist ja verschieden und auch wir mit Migrationshintergrund haben unterschiedliche Gedanken, Herkünfte und Lebensläufe. Interessant finde ich auch, in Thüringen gab es tatsächlich so eine Kampagne, die genau das, diese Fakten herausstellen wollte. Sie wollte zeigen, dass eben, wenn der Arzt nicht mehr da ist mit Migrationshintergrund, die OPs nicht mehr durchgeführt werden. Ja, wenn das auch, aber auch Deutsche, die ein Startup gründen wollen, wenn sie gründen wollen, nicht nach Thüringen gehen wollen, weil sie dort keine Mitarbeiter finden und weil sie keine Lust haben in einen fremdenfeindlichen. Und es wären halt alles Fakten gewesen. Und so eine Kampagne gab es und interessanterweise hat sie eben nicht gefruchtet, weil anscheinend ist man nicht mehr zugänglich für diese Fakten. Fand ich sehr schade, weil die Kampagne fand ich cool. Es sind ja genau mit Fakten gegen diese Vorurteile zu kämpfen und irgendwie ist die nicht angekommen.
Bevor wir noch stärker auf die möglichen Lösungsansätze eingehen, lasst uns noch einen Schritt zurückgehen. der Einfluss nimmt zu, das haben wir schon, ja, das ist uns allen klar. Aber ihr sagt, das sind manchmal so die einfachen Lösungen für die einfachen Probleme, die die so anbieten. Was bedeutet das aber sozusagen auch für die Altparteien? Müssen die sozusagen ihre Prioritäten verschieben oder ihre Kommunikation ändern? Wo können die ansetzen, um da eben das abzugreifen, was momentan ja ganz klar von rechtspopulistischen Parteien abgefangen wird?
Ich glaube, zweierlei. Ich glaube, einmal sind viele AfD-Wähler oder viele Wähler, die, sage ich mal, Randparteien wählen, eher auch frustriert mit der aktuellen Regierung. Weil natürlich so ein Setup wie jetzt es so in der Form auch, glaube ich, in den letzten Jahren einfach nicht gab und fairerweise eine FDP, Grüne und SPD auch politisch so weit auseinander sind, dass sich das auch in der Regierungsführung gezeigt hat. Und vieles, Schuldenbremse, Haushaltspläne, das war ja so der Höhepunkt, einfach nicht in die Richtung gegangen ist und die Menschen einfach frustriert sind. Und auch die Politik der Grünen zu sagen, wir möchten nachhaltiger werden, ist richtig und wichtig. Ich glaube nur, dass viele auf dem Weg auch verloren gegangen sind, beziehungsweise nicht genug abgeholt wurden. Und ich glaube auch, dass dieser Frust eine wichtige Rolle gespielt hat. Was aber auch immer mehr zu sehen ist, ist, dass die großen Parteien, und das ist schon lange nicht mehr nur die CDU, auch die SPD, immer mehr auch in das Narrativ der AfD verfallen. Ich meine, es wurde ein ganzer Gipfel aufgesetzt, um darüber zu sprechen, ich übertreibe jetzt natürlich, wie wir Ausländer abschieben können. Du kannst vielleicht, und ich kenne nicht die Zahlen, 1-2% der Menschen, die hier leben, abschieben. Aber du kannst nicht Millionen von Menschen abschieben, weil, wie Alex richtig gesagt hat, es sind Menschen in zweiter, dritter Generation, es sind Menschen, die hier Bürgermeister sind, irgendwie Gastronomie haben, Millionen von Steuern zahlen. Du kannst nicht jeden abschieben. Selbst die Millionen von Flüchtlingen, und wir sehen, was in Russland passiert. Wir wissen nicht, wie viel mehr Flüchtlinge aus der Ukraine vielleicht kommen werden. Wir sehen, was in Middle East passiert. Diese Menschen müssen hier irgendwo hin. Das heißt, selbst diese Menschen kannst du nicht alle abholen und dann wieder abschieben, weil viele kommen aus Kriegsgebieten, weil unsere Welt sich einfach verändert. Und anstatt unsere Energie auf das Abschieben von 1-2% zu fokussieren, sollten wir uns doch überlegen, wie wir es als Land, als reiches Land, weil unterm Strich geht es jedem von uns, auch demjenigen, der in Brandenburg im Dorf sitzt, extrem gut. Wir sind nicht im Krieg, wir haben was zu essen. Deutschland ist nicht inflationsgefährdet wie andere Länder. Uns geht es gut, da sollten wir doch unsere Energie drauf verwenden. Wie können wir diese Menschen integrieren? Was müssen wir als Land machen, um diese Menschen zu integrieren, ihnen zu helfen, die Sprache zu lernen, unsere Werte zu lernen? Und Werte ist für mich nicht, sorry, einen Weihnachtsbaum zu haben. Meine Schwiegereltern sind deutsch, die haben seit 20 Jahren keinen Weihnachtsbaum, sondern unsere Werte zu lernen und last but not least auch schnell in Arbeit zu kommen. Da sollten wir unsere Energie drauf verwenden. Jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund. Jeder dritte unter 20 und jedes zweite Kind unter 10 Jahren. Wir sind ein Einwanderungsland. Das heißt, diese ganze Debatte rund um Abschieben, und ich bewusst formuliere das sehr extrem, bringt uns nirgendwo hin, füttert das Narrativ der AfD, stärkt die AfD, und die großen Parteien sind dann nichts anderes als ein Abklatsch der AfD, wenn wir es ganz hart formulieren. Und da muss doch ein neues, positives Narrativ her, und das müssen wir doch den großen Parteien zutrauen können.
Absolut. Und ich glaube, dass das ein großer Fehler war, dass sie sich eben nicht abgegrenzt haben und auch, dass das die Medien da mitgespielt haben. Denn indem es diesen Gipfel gab, haben wir doch genau die Bestätigung, die sie alle gebraucht haben. Siehst du, das ist doch the main problem in Deutschland. It's not the main problem in Deutschland. Wir haben durchaus andere Herausforderungen, die wir greifen konnten. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir einen Gipfel haben, der diese Probleme, die Zukunftsfähigkeit Deutschlands auf den Podest stellt, genau, und das diskutiert. Und nicht die, wie du gesagt hast, die 2%, als ob es die das Problem wären. I don't think so.
Und was auch in den Köpfen von Menschen mit Migrationsgeschichte dann passiert, ist, sie sehen sich dann auch reduziert auf diese 1-2%. Ja. Wenn Menschen straffällig werden, sorry, dann ist mir egal, ob diese Menschen biodeutsch sind oder aus irgendeinem anderen Land kommen, die so gehören gut, dann in irgendeiner Form bestraft. Und ob sie bestraft werden, indem sie im Gefängnis sind oder indem sie in ein anderes in ihr Land zurückgeschickt werden, wenn es denn möglich ist, in Anführungsstrichen ist mir das egal. Aber wir können ja nicht sagen, straffällig gleich Migranten, gleich vielleicht auch mit dem Glauben des Islam, ja, das ist ja auch immer so diese Islamophobie, dass das dann so verallgemeinert wird, was dann nämlich bei Menschen ankommt und nicht bei Menschen wie mir. Ich meine, ich lebe hier seit 37 Jahren, ich bin hier geboren, habe eine relativ seniore Position, kann da unterscheiden. Aber bei jungen Menschen kommt dann an, gerade bei jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, gerade bei jungen Männern, ja gut, die scheren uns ja eh alle über einen Kamm. Ob wir jetzt aus der Türkei, aus wo auch immer kommen, ob wir jetzt straffällig sind nicht oder nicht, das sendet einfach ein falsches Signal und das gibt das Gefühl des Nicht-Willkommenseins. Und da müssen wir ungeheuer aufpassen, dass wir nicht eine ganze Generation an jungen, integrierten Menschen mit Migrationsgeschichte verlieren.
Ja,
und das wird dann gefährlich.
Und nicht nur bei denen, ich kann dir sagen, was bei meinen Töchtern zum Beispiel war, ihr erinnert euch bestimmt beide noch an dieses Sylt-Video, als es hochkam, waren wir in meiner Heimatstadt, also quasi wo ich geboren bin, in Bukarest, und die Kinder haben das nicht von mir, sondern am Nebentisch im Hotel von anderen gehört und was für eine Angst die beide hatten, die sind 8 und 10 und beide mich gefragt haben, Mama, darfst du zurück nach Hause? So, und die Ängste da, um denen es mal zu erklären, das ist nur Quatsch und natürlich darf die Mama mit nach Hause und was für Ängste erzeugen wir dann in einer Generation, also fand ich ganz schlimm, hätte ich auch damit auch nicht gerechnet und natürlich hätte ich auch nicht gewollt, dass sie davon erfahren, ja, aber man kann ja die Kinder nicht von allem beschützen.
Danke für die klaren Worte dazu. Und dann kommen wir nämlich auch zu dem Bogen, den ihr ja schon angerissen habt. Was sind quasi unsere Lösungsansätze, die wir haben? Was muss eigentlich passieren? Und eben nicht, dass wir nur darüber diskutieren, wie das Thema jetzt gerade aufgemacht ist. Du hast, Alex, gerade das Sylt-Video angesprochen und das zeigt ja auch, dass das Dramatische ist ja inzwischen, dass es eben quasi diese rechtsextremen und rechtspopulistischen Gedanken in so vielen Gesellschaftsschichten verankert sind und es eben nicht mehr die Einstellung gruppenbezogener Personen, die man mit bestimmten Stereotypen direkt identifizieren kann, sondern dass es jeder um uns herum eigentlich bereits schon dieses Gedankengut in sich trägt und man oft erst im Gespräch miteinander auch feststellt, wie seine eigene Überzeugung ist. Würdet ihr dafür plädieren, in den Dialog zu gehen? Unsere Demokratie baut auf diesen Grundsätzen auf, immer auch in das Gespräch zu gehen mit Andersdenkenden. Wir haben alle in der Corona-Pandemie gesehen, was das aber bei vielen auch ausgelöst hat. Viele haben dann irgendwann aufgegeben, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren oder die auch zu vertreten. Und ich glaube, wir müssen reden, wir müssen auch mit den Andersdenkenden reden, aber bis wohin ja und bis wohin vielleicht auch eben nicht. Also wann sollten wir den Diskurs eben auch nicht mehr suchen?
Ich glaube, was wir nicht machen dürfen, und das ist ja das, was du auch sagst, Lena, ist stigmatisieren und polarisieren. Ich glaube, deswegen sind wir da, wo wir heute sind. Die gegen wir und die gegen uns und die denken anders und wir sind so. Ich glaube, das ist dieses gegenseitige Hochschaukeln, bis es dann auch keine gemeinsame Ebene des Dialogs gibt. Ich glaube, man darf auch nicht alle Menschen, obwohl fairerweise, selbst während ich es sage, ich schon auch mit mir hadere, weil es so viel nachweislich rechtspopulistische Inhalte gibt, jeder Mensch, der eine gewisse Partei wählt, zu sagen, die sind rechtspopulistisch. Sondern Frust. Fairerweise gibt es mittlerweile so viele Anhaltspunkte, dass man denken sollte, ja gut, du solltest gerade mit unserer Geschichte, mit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich niemals in Deutschland eine Partei wählen, aus Protest oder weil du andere Dinge magst, aber da wegguckst. Weil wegschauen haben wir gesehen, was passiert. Trotzdem glaube ich, der Weg ist der Weg des Dialogs, des Miteinanderzugehens, des mit den Personen Redens. Die Sorgen verstehen, nachvollziehen, da ansetzen, wo die Sorgen sind, aufzeigen, erklären. Und da dürfen wir nicht aufhören. Wichtig aber auch gleichzeitig nicht das Narrativ dieser Parteien zu kopieren, sondern ein neues Narrativ, ein positiveres anzubieten. Sich da auch mal Gedanken zu machen, was ist es denn, wofür Deutschland steht? Warum haben wir diese Vielfalt? Was sind die Chancen? Und warum haben diese Menschen Angst? Wo können wir die abholen? Und ich glaube, das müssen wir, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn viele von uns gerne sagen würden, nee, die sind alle rechtspopulistisch und mit denen lohnt es sich nicht zu reden. Wir müssen den Weg gehen und das ist ultra, ultra wichtig. Und auch in die Räume gehen, die halt vermeintlich unangenehm sind.
Ja, und ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt auch, Lena. Klar ist das anstrengend, wie in der Corona-Zeit, weil du teilweise hältst du das nicht aus, was du da als Antworten hörst. Und ich glaube, das ist das Problem, weil es anstrengend ist und weil es eben keine einfachen Antworten gibt auf diese Probleme, die die Menschen ja auch zu Recht aufzeigen, wurde es lange nicht gemacht und gesagt, komm, auf die kommt es nicht drauf an. Ja, lass uns doch uns auf die 80%, auf die 70% konzentrieren. Die holen wir ab und die anderen lassen wir dir doch wählen, was die wollen. Und ich glaube, da war auch, das ist ein Fehler. Und dieser Diskurs darf niemals aufhören, weil wenn er aufhört, dann ist die Demokratie auch am Ende. Ich glaube, das macht Demokratie ja aus. Und das, ja, klar ist das anstrengend und manche Gedankengänge tun auch weh, wenn du sie hörst, aber ja, die Frage ist, und was ich nochmal viel wichtiger finde, dass wir nicht sagen, die müssten das tun, wir müssen es alle tun. Ich glaube, wir alle auch im Bekanntenkreis, egal wie hoch der Bildungskreis, du findest immer Menschen, die irgendwie diesen Gedanken gut haben und egal wo, man sollte diesen Diskurs suchen und nicht nur sagen, die Parteien müssten oder die da oben müssten oder die anderen müssten. Wir alle können ein bisschen was beitragen.
Also ihr plädiert dafür, laut zu bleiben, sich zu positionieren, sich einzusetzen, Zivilcourage zu zeigen. Rechtsextremismus ist eine ganz große Bedrohung aktuell für unsere demokratischen Werte. Welche präventiven Maßnahmen, glaubt ihr, können wir als Einzelperson oder auch als Zivilgesellschaft denn umsetzen, um da auch noch einzuwirken?
Ich glaube, was wir machen müssen, ist, wir müssen viel, viel stärker auch aufklärend an Schulen sein. Das kannst du machen, indem du Initiativen startest, die breitflächig, und mit breitflächig meine ich wirklich, das ist ja das Bildungsministerium, das ist ja Landessache, dass man pro Bundesland dann auch tatsächlich in Schulen geht und versucht, einen Großteil der Schulen mit irgendwie Dialog rein, mit Gesprächen abdeckt und gleichzeitig auch auf die Lehrer zuzugehen, weil natürlich, und da könnte man natürlich auch erst im Osten starten und Trainings für Lehrer anbieten, die dann auch wissen, wie sie mit solchen Kommentaren umgehen können. Denn was wir ja auch sehen ist, es sind nicht die älteren Menschen, die die AfD wählen. Es sind ganz viele, die auch über TikTok, über einen Millionenkanal oder ich weiß gar nicht, wie viele Follower, da sind definitiv deutlich mehr als alle anderen Parteien, Follower über TikTok auch auf die AfD gehen. Ich glaube, 30% der jungen Menschen haben die AfD gewählt. Auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl, die mich sehr überrascht hat. Und was ich damit sagen will, ist, es fängt bei den jungen Menschen an, es fängt bei den Pädagogen an, die Zugang zu diesen jungen Menschen haben. Und das ist etwas, wo wir nicht früh genug anfangen können.
Ja, und dem würde ich nur noch zufügen, also diese Medienkompetenz, die wir schon oft erwähnt haben, ist auch wichtig, gerade damit man eben unterscheiden kann, ist es jetzt Quatsch, was ich auf TikTok sehe oder nicht. Dieses kritische Denken zu ermöglichen ist auch wichtig. Und ja, ich weiß, wir sagen immer, die Schule müsste, ja, und wälzen es quasi ab. Und ich weiß auch, dass viele Lehrer sagen, wir müssen so viel, wir können gar nicht mehr. Aber dann müssen wir das überdenken. Dann ist entweder das Bildungssystem irgendwie falsch abgebogen, wenn wir das nicht mehr abdecken können, oder wir müssen eben Hilfe holen und, wie du schon sagtest, irgendwie die Lehrer irgendwie unterstützen bei deren Arbeit. Denn ich verstehe auch, dass eine Lehrkraft sagt, ich kann doch nicht alles, ich muss Finanzbildung, ich muss Techbildung, ich muss Politik abbilden, ich muss alles machen. Ich verstehe es, dass die nicht mehr können und sagen, ich brauche auch Unterstützung, dann müssen wir es unterstützen. Dann müssen wir mit Projekten, mit außerschulischen Projekten das unterstützen. Aber gar nichts zu machen und zu sagen, naja, fände ich falsch. Und ich kann mich noch erinnern aus meiner Schulzeit, als wie es sich anfühlt, eben nicht Teil der Gesellschaft zu sein. Und das kann ich mir bei diesen jungen Menschen, die AfD gewählt haben, genauso vorstellen. Nur haben sie halt einen anderen Background als ich. Ja, du fühlst dich außen vor. Du fühlst dich nicht, als ob dir jemand helfen kann. Niemand sieht dich, keiner hilft dir. Es ist ein scheiß Gefühl auf gut Deutsch. Und da müssten wir auch ansetzen. Und egal, ob du Migrationshintergrund und deswegen dich nicht abgeholt fühlst oder ob du irgendwo im ländlichen Gebiet keinen Bus mehr hast oder keine Angebote oder keine Zukunft mehr siehst, weil du irgendwie denkst, für mich geht es nicht weiter und keiner sieht mich. Wir müssen versuchen, die irgendwie abzuholen. Und wenn das Bildungssystem das nicht mehr abbilden kann, dann müssen wir das überdenken.
Da möchte ich dann mal einen ganz anderen Gedanken mit einspeisen. Die moderne Welt macht natürlich auch nicht vor den rechtsextremen Welten halt. Also sprich, auch dort gibt's Lebenssituationen, die vielleicht nicht komplett mit ihrer Ideologie einhergehen. Leute lassen sich scheiden, es gibt Homosexualität, es gibt Patchwork-Familien. Alles Familienkonstrukte, die vielleicht erstmal nicht mit der Ideologie einhergehen. Das sind Widersprüche. Glaubt ihr, dass das vielleicht auch Anknüpfungspunkte sind für einen Ausstieg, für ein Umdenken?
Ich glaube, ich glaube, das war über Weihnachten auch eine, vor 2 Jahren, glaube ich, ein Gespräch mit meinem Schwager. Und der ist Anwalt und lebt in Freiburg, also auch sehr modern. Und er ist auch Biodeutscher. Ich sage jetzt Biodeutscher, ihr wisst, was ich meine. Und da ging es um das Gendern. Und er ist total modern. Seine Frau ist Staatsanwältin. Also er ist total modern, ja, aber das hat ihn so genervt. Er hat dann gesagt, ja, ganz ehrlich, haben wir nicht andere Probleme, als auf höchster Ebene über das Gendern nachzudenken? Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und habe gedacht, gut, ich bin in meiner Berliner Bubble mit meinen Freundinnen und wir sind for Female Empowerment und wir finden das extrem wichtig und fühlen uns dann auch richtig bestätigt. Dachte ich so, was passiert aber mit Menschen, die nicht in dieser Bubble sind und die vielleicht auch gar nicht frauenfeindlich sind oder definitiv nicht, sondern einfach nur das schon leben, dafür aber das nicht brauchen und dann sehen, wie auf höchster Ebene das so diskutiert wird und dann auch in den Medien so viel Platz kriegt und andere Themen, die vermeintlich genauso wichtig sind, weniger. Da geht es ja immer nur um Wahrnehmung, ob es stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Und da habe ich mir gedacht, ja, er hat schon einen Punkt. Also ich bin jetzt nicht mehr Frau oder weniger Frau, ob man jetzt, mir fällt jetzt auch kein Beispiel an, aber das richtig gendert oder nicht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für, es gibt Themen, die einfach eine kleinere Gruppe betreffen, vermeintlich kleinere Gruppe oder vermeintlich eine kleinere Gruppe sich damit auseinandersetzen will. Und es gibt Themen, Sicherheit, Gehalt, Steuern, die halt auch eine große Masse bewegen. Und ich glaube, die Politiker, gerade die großen Parteien müssen es einfach schaffen, dass sie auf diese großen Themen, die Menschen gerade verunsichern, stärker eingehen und so vermeintliche Randthemen zwar auch lösen, aber nicht in diesem großen Kreis. Ich glaube, da muss man eine Balance finden. Und wahrscheinlich mache ich mich jetzt total unbeliebt, weil ich dieses Gender-Beispiel genannt habe. Ich bin trotzdem fürs Gendern. Ich glaube nur, das Gespräch mit meinem Schwager hat mir schon gezeigt, dass die das ungefähr gar nicht interessiert.
Grundsätzlich sehe ich es so wie du und ich habe auch gedacht, naja, brauchen wir das wirklich? I don't need that, um mich quasi empowered zu fühlen. Ich habe aber den Unterschied gesehen, mit meiner kleinen Tochter lese ich jeden Abend aus dem Buch, es gibt ein Buch über ganz tolle Frauen und jeden Abend eine Frauengeschichte. Und gestern Abend war Taylor Swift dran und sie sagte, Mama, da steht Songwriter und Sängerin. Das verstehe ich nicht. Ich so, worauf willst du hinaus? Warum heißt es nicht Songwriterin und Sängerin? Und da habe ich gemerkt, Gendern ist doch, und nicht für mich, sondern für diese Generation, die dann am Flughafen stehen und sagen, schau mal, es gibt eine Polizistin und sie hat auch eine Waffe. Insofern, sorry, ich weiß, Gendern ist nicht unser Thema heute, aber es war nur so, es spielt schon eine Rolle, aber du hast natürlich recht, es ist nicht das, was Deutschland nach vorne bringt oder was uns bewegen sollte, wenn wir um Problemlösungen denken.
Und letztendlich zeigt das ja wieder genau das, in den Dialog zu gehen und die andere Meinung zu hören, hilft auch die eigene vielleicht wieder ein bisschen zu korrigieren oder die Grenzen ein bisschen einzuschärfen. Auch da ist es dann quasi im demokratischen Sinne gut, einfach zu sagen, okay, du hast eine andere Lebensrealität und ich akzeptiere deine Meinung und ich kann die nachvollziehen, aber ich muss sie für mich nicht leben oder adaptieren. Und ich glaube, wenn wir auf diesem Weg sind, sind wir auf einem guten Weg. Was können wir noch tun, um die Zivilcourage der Bevölkerung zu stärken? Gülşah, was wäre dein Plädoyer? Was wünschst du dir für unsere Gesellschaft? Was können wir tun?
Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne die Verantwortung, die er oder sie trägt, auch aktiv versteht und wahrnimmt. Was meine ich damit? Demokratie fängt im Kleinen an. Man muss nicht in einer großen Partei sein. Man muss nicht große Bühnen haben. Man muss nicht einen massiven Einfluss glauben zu haben, um eigentlich einen Einfluss zu haben. Jeder von uns sollte im Kleinen als Nachbar, Nachbarin, als Vereinsmitglied, als Kollegin, als Freund, Freundin, als Familienmitglied aufklären und über die Chancen von Vielfalt sprechen, wie wichtig es ist, unsere Demokratie zu verteidigen und gleichzeitig auch immer wieder sich vor Augen führen, was vor vielen, vielen Jahren in Deutschland schiefgelaufen ist und dass so etwas nie wieder passieren darf. Und ich glaube, dieses Bewusstsein und dass jeder Einzelne von uns diese Verantwortung übernimmt und im Kleinen, auch im Kleinsten, da in den Dialog geht, da, wo es vielleicht auch unangenehm ist, das würde schon einen großen Unterschied machen, wenn jeder von uns das macht.
Danke dir, Gülcan. Alex, was wäre dein Wunsch?
Ja, das wäre, also ich würde mir das genau, ich würde es genauso sehen. Was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass wir sagen, dass wir nächstes Jahr aufwachen und sagen, man hätte, man müsste, man hätte doch mehr tun können. Jeder kann was tun und ich werde mein Möglichstes tun, ob es jetzt Posten ist, ob es jetzt Faktencheck ist, ob es eine Diskussion ist. Jeder kann etwas tun und vielleicht auch den Leuten um sich herum, die was tun wollen, helfen, was zu tun, würde ich als meine Aufgabe sehen und das werde ich auch wirklich tun. Ich glaube, vielen war es bis jetzt nicht so bewusst und haben gesagt, naja, müssen wir nicht, ist nicht meine Verantwortung. Irgendjemand wird sich schon drum kümmern. Wer ist denn dieser irgendjemand? Das ist wie bei der Spülmaschine. Man müsste. Wer ist dieser Mann? Das sind wir.
Am Ende des Tages müssen wir sagen, wir sind mehr und das muss es aber auch bleiben. Und um das sicherzustellen, müssen wir alle laut werden. Wir müssen eben nicht auf den einen warten. Der eine, der macht schon. Sondern, genau, Gülcan und Alex, danke euch beiden. Ihr habt, glaube ich, da wirklich auch Ansätze gegeben, die jedem Einzelnen, jeder Einzelnen helfen kann, weil es eben nicht darum geht, nur die einflussreichen Personen auf dieser Welt können was bewirken, sondern jeder in seinem Mikrokosmos kann Beitrag leisten. Eine abschließende Frage an euch. Was gibt's für Positivbeispiele oder Initiativen, die ihr schon im Kopf habt, die die schon in der Richtung ganz großartige Ergebnisse zeigen? Und was hoffst du, was die noch erreichen können?
Vielleicht zum Thema Bildung. Da gibt es ganz, ganz tolle Initiativen, die seit Jahren schon in dem Bereich aktiv sind. Es gibt Integrator. Das ist ein Verein deutschlandweit, den es, glaube ich, seit 10 Jahren gibt, die an Schulen gehen mit einem großen Netzwerk und dort in den Dialog gehen, aber auch Menschen, vor allem mit Migrationsgeschichte, helfen, Lebensläufe zu schreiben, einfach in den Dialog zu gehen, auch Sorgen zu besprechen, weil die eine Seite ist, wie können wir miteinander in den Dialog, die andere ist natürlich auch, wie schaffen wir es, diese jungen Menschen mit Migrationsgeschichte aufzufangen, ihnen zu helfen und ihnen auch das Gefühl zu geben, hey, du bist Teil dieser Gesellschaft, du gehörst dahin, hierhin und du musst dich nicht rechtfertigen. Es gibt die Bund-Stiftung, die in dem Bereich sehr, sehr viel macht und im Wirtschaftsbereich gibt es einige Initiativen. Ich habe ja eine mitgegründet, Two Hearts. Wir sind mittlerweile Europas größte Plattform und Community für Menschen mit Migrationsgeschichte in der Technologiebranche. Wir haben mit der Technologiebranche angefangen, weil wir gesagt haben, das ist der Bereich, der noch sehr, sehr jung ist, wo du auch von Anfang an die Strukturen mit aufbauen kannst. Wenn du jetzt in Industrien, die etablierter sind wie Automobil, schaust, da jetzt in Konzernen zu sagen, wir werden jetzt bunter, das ist einfach auch verständlich schwieriger. Und deswegen Tech ist etwas, was alle Industrien verbindet. Das ist die Zukunft. Und da sehen wir einfach sehr, sehr viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte, die schon im Land sind, aber auch viele aus dem Ausland sehr viel Tolles schaffen und da so eine Art Safe Space. Und ähnliche Initiativen gibt es dann für Frauen mit Migrationshintergrund, Founderland. Es gibt ganze Acceleratorenprogramme wie Early Bird Vision Lab oder Migrapreneur oder The Migrant Accelerator, die diesen Menschen mit Migrationsgeschichte sehr, sehr helfen. Und last but not least gibt es Organisationen wie Join Politics oder auch Volt, die versuchen auch Alternativen in der Politik zu schaffen, auch jungen Menschen das Wort zu geben und auch jungen Menschen, die vielleicht die Politik mitprägen wollen, indem sie den Zugang zur Politik geben oder aber auch mit einer neuen Partei sozusagen auf europäischer Ebene diesen Europagedanken und den gemeinsamen Demokratiegedanken nochmal zu pushen.
Ich sehe, es gibt schon ganz viele, aber es sind natürlich noch viel, viel mehr und wir brauchen anscheinend auch noch viel, viel mehr. Alex, ich spare mir heute an dieser Stelle, ob ihr einig oder uneinig seid. Ich weiß, ihr seid euch sehr einig. Und möchtest du noch was ergänzen, Alex?
Nein, ich bin wunschlos glücklich und ich sage einfach nur danke für das tolle Gespräch.
Dito.
Ich schließe mich an. Herzlichen Dank an Gülçah und Alex. Schön, dass ihr heute mit uns zu diesem wichtigen Thema gesprochen habt. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig Uneinig auf Spotify und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema, das du mit Alexandra besprechen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail an einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.